Kapitel 4 – Die Bandidos an der Grenze. Nach dem Treffen in Blaine fuhr ich nach Vancouver zurück, um mir einen Plan zu überlegen. Eines war mir klar, ich konnte nicht vorgeben, ein Motorradfreak zu sein. Meine einzige Chance bestand also darin, mich als Gauner und Grenzgänger zu tarnen. Trotzdem schien es mir ratsam, ein Motorrad zu besitzen, denn das würde mir zumindest einen Anlass liefern, um mit den Bandidos ins Gespräch zu kommen. Da eine Harley für einen Anfänger einfach zu schwer und zu stark ist, besorgte Andy mir erst einmal eine 900er CC Norton Commando. Es war eine gute Wahl, denn damals galt alles, was nicht aus Amerika oder Europa kam, als japanischer Schrott. Mongo, einer der schillerndsten Bandidos, denen ich begegnen sollte, hatte beispielsweise einen Aufkleber auf seinem Motorrad, auf dem »Lieber eine Schwester im Puff als einen Bruder auf einer Honda« stand. Vielleicht hatte er dabei übersehen, dass seine Schwester tatsächlich in einem Bordell in Seattle arbeitete. Außerdem sorgte Andy dafür, dass Peterson mich für einen eintägigen Kurs anmeldete, den die Motorcycle Safety Association von British Columbia anbot. Er fand auf dem Flughafen von Richmond statt und ich lernte Grundlagenwissen wie Schalten, Bremsen und Steuern, indem ich auf einer kleinen Honda eine stillgelegte Rollbahn entlang raste. Den Rest wollte ich mir dann nach und nach selbst aneignen. Mongo habe ich nie von dieser Honda erzählt. Andy und Co. hatten mich darüber informiert, dass die Bellingham-Bandidos ihre Geheimtreffen jeden Dienstagabend abhielten. Danach zogen sie in die Pioneer Tavern in Ferndale, um zu trinken. Also fuhr ich an einem Montag im Spätsommer ins Pioneer, um mich mit dem Lokal vertraut zu machen, um mich dort schon einmal sehen zu lassen. Ich hatte mein neues Auto mitgebracht, einen aufgemotzten Firebird, um wenigstens in technischer Hinsicht etwas Eindruck zu schinden. Als ich in der Abenddämmerung mit dem Firebird nach Ferndale fuhr, fühlte ich mich wie ein Texas Ranger, der in eine Stadt reitet, um einen bösen Buben zu schnappen. Im Pioneer war nicht viel los. Ich bestellte eine Cola und hing eine Weile dort herum. Zwischendurch spielte ich allein Billard, bis ein anderer Gast hereinkam und mich herausforderte. Er war ein Riese namens Chuck, von dem ich bald erfuhr, dass er Motorräder reparierte. Das war schon mal ein guter Anfang, denn ich ging davon aus, dass er ein solches Geschäft nur betreiben konnte, wenn er mit den Bikern in der Stadt auf gutem Fuß stand. Ich erzählte ihm nichts von mir, versuchte aber den Eindruck zu erwecken, irgendwelche zwielichtigen Geschäfte am Laufen zu haben. Irgendwann fragte er mich direkt: »Sag mal, was machst denn du eigentlich so?« »Vor allem kümmere ich mich um meine eigenen Angelegenheiten«, antwortete ich knapp. Allmählich füllte sich das Lokal, denn jeden Montag fand hier ein kleines Billardturnier statt. Da Chucks Partner nicht auftauchte, bildeten er und ich ein Team. Am nächsten Abend war ich kurz nach 8 wieder da, trank Cola und spielte allein Billard. Ab 9 oder halb 10 kamen die Bandidos in kleinen Gruppen herein und gegen 10 befanden sich fast ein Dutzend Mitglieder in der Kneipe. Als Chuck hereinkam, begrüßte er die meisten Bandidos kurz, kam dann zu mir und wir spielten wieder ein bisschen Billard. Da ich ständig fürchtete, dass einer der Biker zu uns kommen und mich anschnauzen würde, wer zum Teufel ich denn sei, versuchte ich möglichst unauffällig zu bleiben. Doch würden Blicke töten können, dann wäre ich an diesem Abend sicher einige Male gestorben. Immerhin hatten sie mich jetzt einmal gesehen. Andy jedenfalls war begeistert, dass ich mit so vielen Bandidos in einem Raum gewesen und diesen auch wieder verlassen hatte, obwohl er mit einem Kollegen gewettet hatte, dass ich den Abend nicht überstehen würde. In diesem ersten Monat besuchte ich die Kneipe 2 oder 3 Mal in der Woche und auf jeden Fall immer dienstags. Ich hatte noch kein einziges Wort mit einem der Bandidos gewechselt, sondern spielte nur Billard mit Chuck. Die Gang saß vorne, ein paar Tische entfernt, und ignorierte mich voller Verachtung. Tagsüber besuchte ich Chuck manchmal in seinem Geschäft und immer öfter ließ ich Andeutungen über meinen Job durchblicken, dass ich mein Geld mit Schmuggeln verdiente. Nach ungefähr einem Monat hatte ich immer noch keine wirklichen Fortschritte gemacht. Etwas musste geschehen. Meine 30-tägige Probezeit näherte sich dem Ende und ich war den Bandidos noch kein Stückchen näher gekommen als an jenem ersten Dienstagabend. Aber ich hatte auch meinen Stolz und wollte die Amerikaner gern beeindrucken. Daher ärgerte es mich durchaus, dass mir das noch nicht gelungen war. Als ich eines Spätnachmittags mit Chuck im Pioneer saß, beschloss ich daher, einen Vorstoß zu wagen und fragte ihn, was die Gang von mir halte. Einigen ist es einfach egal, andere meinen, du könntest ein Bulle sein, antwortete er. Ich fuhr ihn wütend an. Ich ein Bulle? Wer zum Teufel sagt denn das? Chuck zuckte erschrocken zusammen und versicherte, er sei überhaupt nicht auf so eine Idee gekommen und habe keine Sekunde an mir gezweifelt. Ich spielte weiter Theater und wollte wissen, wo ich die Bandidos jetzt sofort finden könne. Chuck antwortete, dass einige der Jungs gerade in seiner Werkstatt seien und an ihren Motorrädern herumbasteln. Ich sprang in meinen Firebird, fuhr mit dröhnendem Motor los, ich bog lärmend um die Ecke, fuhr durch die offene Tür und bremste mit quietschenden Reifen. Ich sprang aus meinem Auto und ging direkt auf sie zu. Chuck hat mir erzählt, dass ihr mich für eine verdammte Ratte oder sogar für ein Schwein haltet. Sie sahen mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Da keine Antwort kam, fuhr ich fort. Dort, wo ich herkomme, regelt man sowas von Mann zu Mann. Sie waren überrascht, schwiegen jedoch zunächst. Erst nach einer Weile kam einer der Kerle, wie ich später erfahren sollte, war es Vinnie Mann, der Präsident der Gruppe, drohend ein paar Schritte auf mich zu. Er war 1,85 Meter groß und stämmig. Wenn ich dich für einen Bullen halten würde, knurrte er und zeigte mit einem Finger auf mich, dann würdest du schon längst tot im Graben liegen. Das war wenigstens eine Reaktion, also ging ich darauf ein. Ah, ich weiß schon, ich habe gehört, dass ihr Jungs nicht gerade zimperlich seid. Deshalb war ich auch echt überrascht, als Chuck mir das gesagt hat. Wieder Stille. Ich wusste, dass ich zu viel redete, aber da sie keine Anstalten machten, etwas zu sagen, fügte ich betont ruhig hinzu. Mag ja sein, dass ich das alles zu eng sehe, aber in meiner Branche bedeutet ein guter Ruf eben alles. Vinnie murmelte, dass Chuck ein loses Maul habe. Dann meinte er, man braucht ganz schön Mut dazu, das zu tun, was du eben getan hast. Aber ich hätte wahrscheinlich dasselbe gemacht. Wieder eine Pause. Übrigens bin ich tatsächlich gerade dabei, dich zu überprüfen. In der Zwischenzeit, bleib cool. Ein Biker, den ich später als Karate-Bob kennenlernen sollte und der noch ein paar Zentimeter größer war, als Vinnie, fügte drohend hinzu, na wer weiß, vielleicht landest du dann doch noch im Graben. Das ist Berufsrisiko, erwiderte ich lässig und brachte sie damit zum Grinsen. Dann ging ich zu meinem Auto, ohne mich umzuschauen, stieg ein und fuhr nach Hause. Vielleicht hatte ich ja ein paar Punkte gesammelt, auf jeden Fall war ich froh, mit heiler Haut davongekommen zu sein. Leider musste ich mir eingestehen, dass meine Hände zitterten. Die Reaktion meiner Betreuer am nächsten Tag war zwiespältig. Tatsächlich stellte sich die Konfrontation aber letztlich als Eisbrecher heraus. Als ich das nächste Mal ins Pioneer kam, wechselte Vinnie immerhin ein paar Worte mit mir. Und sobald er mich anerkannt hatte, folgten die anderen seinem Beispiel. Nicht lange danach punktete ich erneut bei Vinnie, wenn auch unabsichtlich. Eines Tages standen wir kurz vor der Sperrstunde an der Bar, als er sagte, dass ich ihn nach Hause fahren müsse, da seine Frau das Auto habe. Ich hatte eine Marty Robbins-Kassette im Auto und das Lied, das erklang, als wir losfuhren, war »Die Ballad of the Alamo«, einer meiner Lieblingssongs. Die Geschichte von den knapp 200 Männern, die eine 20-mal größere Streitmacht abwehrten, fand ich unheimlich faszinierend. Ich kannte beinahe jede Einzelheit darüber. Was ich damals allerdings nicht wusste, war, dass Alamo für die Bandidos etwas ganz Besonderes war. Vinnie war erstmal überrascht, als er das Lied hörte. Er sah mich nur leicht verdutzt, aber nicht feindselig an. Wahrscheinlich versuchte er mich einzuschätzen. Ich hatte das Ganze ja nicht inszenieren können, weil ich ja nicht hatte ahnen können, dass er mitfahren würde. Er verlor jedoch kein Wort darüber. Wie ich 2 Jahre später in Sturgis in South Dakota erfahren sollte, sprach sich die Geschichte allerdings herum. Die ersten 30 Tage waren also vorbei. Ich kam langsam in Fahrt. Sie erhöhten mein Gehalt um $500 im Monat und ersetzten meine Norton, mit der ich immer öfter herumgefahren war, durch eine Sportster, die kleinste Maschine der Harley-Familie. Doch eines war sicher, in den nächsten 30 Tagen musste ich echte Fortschritte machen und Erfolge vorweisen. Es war also an der Zeit, mit einem Bandido Geschäfte zu machen.